Ja, dann möchte ich euch herzlich begrüßen zum heutigen Abend. Wir sind froh, dass wir uns treffen dürfen in diesem Unwetter, dass nichts uns davon abhalten kann, unseren Herrn zu suchen, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Das wollen wir tun. Ja, ich würde gerne beten zum Anfang. Dann singen wir noch ein Lied und dann wollen wir noch einen Teil machen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dürfen dich haben, dass wir dürfen jetzt so zusammenkommen, dass wir dürfen die Insel immer wieder haben, wo wir uns dürfen konzentrieren auf dich, auf dein Wort, auf die Gemeinschaft auch miteinander. Ich möchte dir herzlich danken für jedes einzelne von den Geschwistern, dass wir einander dürfen haben, dass wir füreinander dürfen einstehen, dass du die Gemeinde hast geschenkt, das Wunder von der Gemeinde, wo wir erst ganz wenig davon verstanden haben, wo wir auch erst in Zukunft wirklich werden verstehen und begreifen, die Tatsache, dass wir dürfen von deinem Fleisch und von deinem Gebein sein, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen für alle Wahrheiten aus deinem Wort. Möchtest Gnade geben zum Verstehen, möchtest Gnade geben, Herr, zum innerlich können, ein Stück weit weiter wachsen auf dich hin, dass wir uns auch dir ganz hergeben können, dass du uns kannst bearbeiten zur Umgestaltung in dein Bild. Wir loben und preisen dich da dafür. Gib du Gnade und Gelingen, Herr Jesus. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Singen wir doch das Lied 80. Ja, wir wollen wieder aufschlagen den Epheserbrief im Rahmen unseres Themas das Geheimnis der neutestamentlichen Gemeinde für uns offenbart, insbesondere durch den Apostel Paulus, aber auch durch die anderen Apostel und das ja im Rahmen der Geheimnisse eben ist das des Neuen Testamentes ist es sicher eines der wichtigsten, das Geheimnis der Gemeinde, wie es eben angesprochen wird, auch in Offenbarung 1. Und von da aus sind wir gegangen und haben jetzt Epheser 5 studiert, wo diese Verbindung gemacht wird, die Beziehung zwischen Mann und Frau als Abbild auf die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Und wir haben das letzte Mal diesen sehr eindrücklichen, für mich sehr eindrücklichen, bewegenden Vers 30 angeschaut in Epheser 5, wo steht, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Wir sind von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und es ist mir jetzt auch noch einmal aufgefallen, dass da nicht steht, wir werden sein von seinem Fleisch und von seinem Gebein, sondern Gegenwart, Präsens. Wir sind von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und das beinhaltet ja beides. Es steht wir, jedes einzelne der Gläubigen, der Kinder Gottes, darf das wissen. Ich bin von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und gleichzeitig drückt es auch aus, wir als Gemeinde, die Gemeinde Jesu, wo sie sich auch treffen als Ortsgemeinden, wir als Gemeinde, wir sind von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Also wir sehen, wir haben schon mehr gesehen in diesem Abschnitt, diese verschiedenen Ebenen, die es enthält. Jedes ganz persönlich, aber auch eben als Kollektiv, als Gemeinde. Und ja, auch sich das vorzustellen, wenn das jetzt schon der Fall ist und wir wissen, wir sind in diesem Prozess, dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden dürfen, immer mehr. Das ist ja das Wesen des Christseins, das Wesen der Jüngerschaft ist nichts anderes als dem Meister immer ähnlicher werden. Das Wesen des Glaubenswachstums schlussendlich. Und wir sind, ich möchte das noch sagen zu dieser Aussage, wir sind von seinem Fleisch und von seinem Gebein jetzt schon Präsens. Stellen wir uns vor, was sein wird in Zukunft, wie sich das auswirken wird. Da spricht die Bibel ja auch immer wieder davon, das Neue Testament wollen wir auch einige Stellen noch anschauen. Aber jetzt schon im Präsens gilt das, dass wir das sind. Und das ist so auch eine sehr deutliche Stelle von einer ganz wichtigen Lehre, die das Neue Testament uns gibt. Und ich betone das oder nütze die Gelegenheit, das zu betonen, weil es ja andere Auslegungen, andere Verständnisse von diesem Punkt gibt, die das anders sieht. Aber ich weiß nicht, wie man das Neue Testament verstehen, auslegen soll, wenn man diesen Punkt nicht beachtet. Und worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass der Gläubige zwei Naturen in sich trägt. Die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre, nicht von XY, sondern der Bibel. Ganz klar und deutlich. Und eben, es gibt Richtungen, die anerkennen das nicht. Nein, wir sind, ist jemand in Christus, so ist eine neue Natur, das Alte, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das stimmt hundertprozentig und wir sind sehr froh darüber. Aber wenn man das aus dem Kontext reißt und sagt, also wir sind, alles ist neu. Der Gläubige, sobald er wiedergeboren ist, hat nur noch eine Natur, die göttliche Natur jetzt. Und das kann ich einfach nicht bejahen aus dem Zeugnis des Neuen Testamentes. Wie sollen wir den ersten Johannesbrief verstehen, wenn man nicht das weiß, realisiert? Ich als Gläubiger, ich habe zwei Naturen in mir. Eine Natur ist immer noch meine alte, sündige Natur. Die ist noch vorhanden. Wer sagt, ich sündige nicht mehr, der betrügt sich selbst, der macht Gott zum Lügner, sagt uns zum Beispiel der erste Johannesbrief. Und andererseits stimmt es völlig, was hier gesagt wird. Wir sind von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Das ist die neue Natur, die wir durch die Wiedergeburt geschenkt bekommen haben, das neue göttliche Leben. So sind wir göttlicher Natur teilhaftig geworden, sagt Apostel Petrus. Es ist einfach so wichtig, dass wir, wenn wir das Neue Testament lesen, dass wir das uns immer bewusst sind. Sonst gibt es viel Schwierigkeiten. Sonst kommt man auf Speziallehren noch und nöcher. Und die Lehre der Sündlosigkeit des Gläubigen ist nur eine. Ich meine, die ganze Heilungsbewegung, was ja die faltisch ungute Seite der Heiligungsbewegung, die ging ja genau in diese Richtung. Wir können sündlos werden hier auf dieser Erde. Viel, viel Unheil angerichtet. Und viele haben Schiffbruch erlitten am Glauben durch diese Lehre. Das wollen wir wirklich beachten. Es kommt der Zeitpunkt, wo unsere alte Natur abfällt. Gott sei Dank. Es kommt der Zeitpunkt. Aber der kommt nicht eher, als dass wir in die Ewigkeit übertreten dürfen oder als der Herr uns ruft aus den Wolken zur Entrückung. Dann wird alles Alte abfallen. Das ist gar keine Frage. Und da können wir uns sehr, sehr freuen darauf. Ja, wir haben gesehen das letzte Mal, wie dieses Wunder, wie Gott im 1. Mose 2 den Adam einfach in einen Tiefschlaf fallen ließ und wie er ihm aus der Seite die Rippe entnommen hat und sie zu Eva formte. Und genauso ist eben dieser himmlische Organismus, die Gemeinde, von Christus selber genommen. Und der Schlaf von Adam hat sehr schön sinnbildlich vorausgeschattet den Tod des Herrn Jesus. Schlaf und Tod sind ja sehr nahe, auch werden sie interpretiert, auch im Neuen Testament. Die Gläubigen entschlafen. Auch wenn sie tot sind, sie sind entschlafen. Es wird mit einem Schlaf verglichen. Und dann haben wir gesehen, als eben Gott Adam schuf, als er ihn in den Garten Eden setzte, da fand sich für ihn kein Gegenüber. Er musste selber merken, Adam, dass ihm etwas fehlt. Und das ist ihm aufgefallen, als er alle Tiere einen Namen geben musste. Dieser Name drückt ja oft das Wesen des Tieres aus. Und da war immer ein Männchen und ein Weibchen. Und da natürlich ist er logischerweise darauf gekommen, wo ist denn mein Gegenüber? Und um ihm ein Gegenüber, eine Ergänzung zu schaffen, hat Gott aus der Rippe des Adams die Eva gebildet. Und als Christus, als zweiter Adam, in die Welt kam, fand sich für ihn auch kein Gegenüber, sondern die Gemeinde wurde aus ihm erschaffen. Und das ist einer dieser ganz tiefgründigen Aspekte des Heilsplanes Gottes. Gott hat Adam geschaffen und aus ihm selber eine Ergänzung zur Vervollkommnung geschnitten. Und Christus, seinem Sohn, hat er zur Ergänzung, zur Herrlichkeit und zur Vervollkommnung die Gemeinde bestimmt. Und wir wissen, dass Christus sich die Gemeinde selber erworben hat durch sein eigenes Blut. Und es ging auch nicht, ohne dass seine Seite geöffnet wurde. Es ging auch nicht, ohne dass Christus starb oder wie Adam eben schlief. Ja, das ist eine tiefgründige, herrliche Parallele, die das unterstreicht, dass wir von seinem Fleisch sind und von seinem Gebein. Jedes Gläubige persönlich, aber die Gemeinde als Ganzes ebenso. Und das sagt natürlich auch etwas über das Wesen der Gemeinde aus, wenn sie von seinen Gebeinen, von seinem Fleisch ist. Das sagt auch etwas aus über das Wesen des Gläubigen, der neuen Natur. Und wir wissen auch, dass die Braut Christus sehr ähneln wird. Sie wird in ihrem Wesen wie Christus sein. Das ist diese herrliche Tatsache, das steht da auf Seite 29 oben, dass der Heilsplan Gottes aus Menschen, die von der Sünde und vom Wesen Satans geprägt sind, dass er aus ihnen neue Menschen macht, die Christus gleichen und die sein Wesen und seine Natur tragen. Das ist eine wirklich bewegende Tatsache, wenn wir uns das überlegen, dass wir, was Gott aus uns machen will und machen wird, wir, die wir eben auch das Wesen des Satans trugen als sündige Menschen, die, so wie wir jetzt vom Fleisch und vom Gebein Christi sind, so waren wir vom Fleisch und vom Gebein Satans, als in die Sünde gefallene Menschen, die das Wesen des Bösen aufgeprägt bekommen haben. Und das war wirklich, das ist wirklich so. Im natürlichen Menschen ist vieles nicht gut für Gott. Nein, nichts Gutes, nichts Gutes in seinem Wesen. Das vergessen wir manchmal, wie radikal die Bibel das beschreibt. Es ist nichts Gutes in mir, in meinem alten Menschen. Das ist wirklich das Wesen, das von Satan geprägt wird. Und Gott gibt die Gnade, nimmt solche Menschen durch das Erlösungswerk Jesu Christi und er macht aus ihnen Wesen, die Christus gleichen, seinem Sohn, die seine Natur tragen. Auch das ist eine der gewaltigsten Lehren des Neuen Testamentes, diese Tatsache, diese Wesensverwandlung von uns ganz greifbaren, aber auch so, ja, gefallenen Menschen. Diese Wesensverwandlung. Und das Neue Testament zeigt auf, dass das einerseits zukünftig ist, aber gleichzeitig auch ein gegenwärtiger Prozess. Das wollen wir noch einmal kurz bestätigen uns lassen, diese Tatsache aus dem Wort Gottes. Ich habe gelesen das letzte Mal 1. Korinther 15, 49, eine ganz nüchterne Aussage von Paulus, wie wir das Bild, das Ebenbild oder das Abbild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und das ist hier Futurum, Zukunft, mäßig formuliert, weil es geht offensichtlich um den Körper. Vorher ging es ja darum, dass es himmlische Körper gibt, irdische Körper, große Unterschiede dazwischen. Und alles, was irdisch ist, haben wir auch in Kapitel 15 im 1. Korintherbrief, ja, wird das dargelegt, das ist vergänglich und der Verwesung ausgeliefert. Alles Irdische ist vergänglich und von der Verwesung geprägt, wegen der Sünde. Und darum ist das so eine klare, nüchterne Aussage, wie wir das Bild des Irdischen getragen haben. Und ich denke, es geht hier besonders um unseren physischen Körper, um unseren Körper. So werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das ist kein Prozess, das umgestaltet werden unseres physischen Körpers in den Herrlichkeitsleib. Das ist kein Prozess, definitiv nicht. Das ist ein Instant-Moment, das wissen wir. Wie steht es? In einem Augenzwinken, also in 0, nichts eigentlich, werden wir verwandelt werden. Das ist zukünftig, das geht um unseren Körper und das ganz ähnlich auch in Philipper 3, Vers 21. Gesagt wird, dass wir vom Himmel her unseren Erretter, den Herrn Jesus Christus, erwarten. Und zwar mit diesem starken Wort, apektechomai, dass wir ihn herbeisehnen, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst alles unterwerfen kann. Auch da ganz klar, es geht um diesen Instant-Moment der Umwandlung unseres Leibes, der Niedrigkeit, der Vergänglichkeit, unseres irdischen Leibes, dass er ihm gleichförmig wird, gleichgestaltet. Zuerst umgestalten, Metaschematizo ist das griechische Wort, das ist das Wort Schema drin, die Umgestaltung, der Umbau unseres Körpers, ist auch interessant. Unser jetziger Körper wird von Gott gebraucht. Er wird umgestaltet. Es ist nicht so, dass sich unser physischer Körper auflöst. Ich bin überzeugt, das passiert nicht einmal bis zum Letzten im Grab, in der Verwesung. Für Gott sind die Körper sehr wichtig. Der Tod seiner Heiligen ist ihm sehr, sehr wichtig. Und er wird aber aus diesen Elementen, wird er diese Umgestaltung machen in den Herrlichkeitsleib, der Christus gleichförmig, synmorphos sein wird. Gleichgestaltet dem Herrlichkeitsleib. Auch das eben in diesem einen kurzen Moment bei der Entrückung oder auch die Entschlafenen, die in diesem Moment auferstehen und bekleidet werden. Also ihr physischer Körper wird auferstehen, ihr Geist lebt bei Christus, da bin ich ganz fest überzeugt. Aber ihr physischer Leib wird auferstehen zu dem Herrlichkeitsleib. Und dann noch 1. Johannes 3, Vers 2. Also auch hier Philipperstelle eindeutig zukünftig. 1. Johannes 3, Vers 2. Noch einmal eigentlich dasselbe. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist es nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Dass wir ihm sehr ähnlich sein werden. Die verschiedenen Übersetzer haben Mühe mit dieser Stelle. Wie soll man das genau übersetzen? Das Homoios. Man kann nicht völlig egal sagen, weil wir werden nicht zu Christus werden. Aber wir werden ihm gleichgestaltet werden. Ich denke, es ist eine gute Lösung, das mit diesem Wort gleichgestaltet zu übersetzen. Aber das Homoios sagt etwas sehr, drückt eine sehr starke Gleichheit, Ähnlichkeit aus. Wir werden ihm gleichgestaltet werden, wenn er offenbar wird. Werden wird. Auch das zukünftig, dieser kurze, gewaltige Moment. Also das ist eindeutig biblisch belegbar, das umgestaltet werden, vor allem von unserem physischen Leib, ist zukünftig, aber andererseits ist es auch ein gegenwärtiger Prozess, dass wir umgestaltet werden in unserem Wesen. Und das war für mich sehr wie ein Augenöffner auch zu dem Thema Heiligung zu verstehen. Das ist das Wesen der Heiligung. Das ist die Heiligung, der wir nachjagen sollen. Auch die Heiligung hat ja zwei Aspekte. Das eine ist unsere Heilung. Christus ist unsere Heiligung. Sobald ein Mensch von Neuem geboren wird und in Christus ist, ist Christus unsere Heiligung, gemäß 1. Korinther 1, Vers 30. Von unserer Stellung, von unserer neuen Stellung her in Christus, sind wir in Christus geheiligt. Und gleichzeitig aber, und für mich hat das auch etwas mit diesen zwei Naturen zu tun, das ist unsere neue Natur, für die gilt das. Aber wir haben eine alte Natur, wir haben eine Gesamtpersönlichkeit mit zwei Naturen und der Prozess der Heiligung geht dorthin, dass Christus auf unserem Thron immer größer wird, immer mehr das Sagen hat, dass der Geist Gottes immer mehr unser direkter Leiter wird für jede bis ins kleinste Detail unseres Alltages, wir durch den Geist Gottes geleitet werden. Ich muss bekennen, das ist bei mir noch nicht so. Ich bin noch nicht dort, dass ich das bei weitem nicht, dass ich sagen kann, bis ins letzte Detail, alles wird immer vom Geist Gottes geleitet in meinem Leben. Das ist ein Prozess. In unserem Wandel, im Gegensatz zu unserer Stellung, wo es einmal sofort der Fall wird in Christus, der ist geheiligt in Christus. Aber in unserem Wandel, da haben wir diesen Prozess, wo unsere ganze Persönlichkeit mehr und mehr verwandelt, umgestaltet werden soll in das Wesen Jesu. Und das ist auch ein herrliches Thema, sich damit zu beschaffen, wie das abläuft, wie das geht, wie der himmlische Vater, der Weingärtner, das angeht und uns pflegt. Und eben, das ist ein gegenwärtiger Prozess. Römer 12, 2 ist eine wichtige Stelle dazu. Die ist ja auch ganz bekannt. Sagt auch gleich eine dieser wichtigen Voraussetzungen, damit Gott dieses Werk in uns tun kann, wo wir Verantwortung haben, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Oder eigentlich viel besser übersetzt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, weil wir das Wort gleichförmig so oft schon jetzt gehört und gelesen haben, dass wir seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig, gleichgestaltet sein werden. Und hier ist dieser große Gegensatz. Seid nicht mehr, könnten wir ergänzen, nicht mehr gleichförmig dieser Welt. Dem Zeitgeist, dem Weltgeist, seid nicht mehr ihm gleichförmig, sondern vielmehr lasst euch in eurem Wesen verwandeln, eben Metamorpheo, durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens, eurer Gesinnung. Das ist das Innerste, die Herzensgedanken sind da gemeint. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Und da ist auch so wichtig oder so eine herrliche Wortstudie, die man machen kann oder die herauskommt, wenn man auch Erneuerung dem nachgeht. Die zwei griechischen Wörter Neos oder Kainos für neu. Und das, hier ist das Wort Kainos gebraucht. Anakainosis, die Erneuerung. Und Kainos bedeutet neu im Sinn von völlig wesensmäßig neu. Völlig neu. Etwas völlig Neues. Und Neos meint mehr nachfolgend. Heute haben wir den 12. Juli, da gibt es eine Zeitungsausgabe und dann die neue Zeitung, die kommt morgen. In diesem Sinn neu. Und hier wird das Kainos genannt. Wesensmäßig völlig neu. Das ist die Erneuerung unserer Gesinnung. Das ist nicht einfach nachfolgend, sondern das ist von Grund auf ein neues Wesen. Das will Gott machen und er sagt, lasst euch erneuern, lasst es zu, dass wir müssen, stellt euch vor, wir müssen uns selber erneuern, ein völlig neues Wesen geben, keine Chance. Nein, Gott macht es, aber wir sollen es zulassen. Er erneuert niemand, der sich wehrt, der sich, ich weiß, wie kleine Kinder, die können sich manchmal wehren und abwehren, nein, ich will nicht und Gott wird niemand, der sich so verhält, als sein Kind erneuern, der nicht freiwillig, eben wie es im Vers 1 von Römer 12 hat, seinen ganzen Leib darbringt als lebendiges Opfer, damit der Herr, der gewaltige Gott, uns umformen kann durch das Werk des Herrn Jesus Christus. Dann haben wir das letzte Mal auch 2. Korinther 3, 18, glaube ich, schon angeschaut. Es ist einfach so wichtig, darum möchte ich es noch einmal lesen. Das vom Herabspiegeln, das Bild, das Wesen Jesu Christi wird herabgespiegelt. Und der Spiegel ist das Wort Gottes. Dort können wir ihn anschauen und werden dadurch verwandelt in dasselbe Bild. Das ist ein überaus herrlicher Vers. Kein mit aufrichtigem Herzen durchgeführtes Bibelstudium ist umsonst nach diesem Vers. Es lohnt sich so sehr, die Bibel mit Offenheit, mit der Demut und Unterordnung und das unter das Wort zu lesen, zu studieren, zu betrachten. Es wird dazu führen, dass wir verwandelt werden in das Bild des Herrn. Das geschieht durch den Heiligen Geist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber der Spiegel, bin ich mir ganz sicher, mit dem ist das Wort Gottes gemeint. Dann möchte ich noch zu den eben Stellen, die durch diesen Prozess, ich meine auch hier, 2. Korinther 3, 18, ist ganz klar, das ist ein Prozess, das ist nicht im Nu, im Augenblick, wir schauen den Spiel, pang, sondern das ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess des Gläubigen, dass er in diesen Spiegel schaut und sich verwandeln lässt. Das finden wir auch in dieser bekannten Stelle Johannes 15, wo Christus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und der Vater ist der Weingärtner und er kommt und sucht Frucht an den Reben. Und dann sagt Christus, bleibt in mir. Bleibt in mir, so werdet ihr viel Frucht bringen. Oder wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und auch hier ist sehr naheliegend, was in erster Linie mit der Frucht gemeint ist. Es ist natürlich die Frucht des Geistes, was nichts anderes ist als die Verwandlung in das Bild Jesu. Wenn wir immer mehr mit der Frucht des Geistes gefüllt sind, da kann niemand dagegen argumentieren, dass das nicht das Wesen Jesu ist. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue oder Glaube, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das ist nichts anderes als das Wesen des Herrn Jesus. Das ist diese Frucht, die der Vater an uns sucht. Und wir können unmöglich diese Frucht bringen, wenn wir nicht in Christus bleiben. Auch das ist sehr logisch eigentlich zu verstehen. Nur wenn wir in ihm bleiben. Und darum haben wir haben nicht die Verantwortung, dass die Frucht wächst. Wir haben nicht die Verantwortung, dass die richtige Frucht wächst. Dass wir das steuern können. Wir haben die Verantwortung, bleibet in mir, in Christus zu bleiben. Alles daran zu setzen, in Christus zu bleiben. Heißt übrigens nicht, dass wenn wir in Sünde fallen, dass wir nicht mehr in Christus sind. Das möchte ich auch betonen. Aber es geht darum, dass wir unser Herz nicht, dass wir nicht in der Sünde bleiben und unser Herz verhärten und verhärten und verhärten lassen. Es geht darum, dass wir Buße tun, umkehren und dann ist, wie wenn nichts gewesen wäre, haben wir volle Vergebung von unserem Herrn. Übrigens ist auch dann der Schluss des Kapitels Johannes 15, dort ab Vers 18. Auch das hat damit zu tun, dass wir in sein Bild umgewandelt werden. Wenn er sagt, wenn ich das zusammenfasse, die Welt wird euch hassen, weil sie mich gehasst hat. Die Welt hasst das Wesen Jesu, die von Satan beherrschte Welt. Aber wir können ganz sicher sein, die Menschen dieser Welt, normale, beladene, sündige Menschen, sie werden gesegnet durch das Wesen Jesu. Nicht, dass wir das auch, das könnte man auch falsch verstehen. Wir müssen jetzt überall gehasst sein, damit das der Beweis ist, dass wir wirklich Jünger Jesu sind. Wir haben die Menschen Christus auch geliebt. als er auf der Erde war und ihnen diente als Knecht Gottes. Wir haben, natürlich wissen wir, dass das eine, oft eine egoistische Liebe war, dass sie noch mehr Brot erhalten wollten. Aber sie, ich bin überzeugt, sie liebt viele Menschen in ihrer Not, denen er geholfen hat. Sie liebten den Herrn. Und so geht es auch, wird es auch uns gehen in dieser Welt. Wir dürfen ein Segen sein für unsere Mitmenschen, für unsere Umgebung. Auch wenn leider die allerwenigsten dadurch auch zu Jüngern Jesu werden. Und doch sollen wir ein Segen sein für unsere Umgebung. Aber Satan, seine Helfershelfer, das System dieser Welt wird uns hassen, wie sie Christus gehasst hat. Weil wir eben ihm immer ähnlicher werden dürfen. Ja, und dann sind noch diese Ausziehen und Anziehen Stellen, die sind auch wichtig in diesem Zusammenhang, wenn wir Epheser 4, 19, ab Vers 19 aufschlagen, das ist ja Kapitel vor unserem Kapitel. Jetzt bin ich falsch. Epheser 4, ich möchte ab Vers 19 lesen. Die Menschen dieser Welt, die Heiden, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr, falls ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, Doppelpunkt, wie es auch Wahrheit ist in Christus. Hier wird übrigens die Wichtigkeit des Anfangs eines Gläubigen betont. Dass man auch den richtigen Anfang nimmt, das ist tatsächlich grundlegend wichtig. Und wir wissen leider, dass es viele falsche Bekenner gibt, die nicht Christus so angenommen haben, wie es hier beschrieben wird. Nur äußerlich, nicht wirklich in ihrem Innersten, nur vorgegebenerweise. Sie sind nicht wirklich durch die enge Pforte durchgegangen. Es kann ein Mensch Jahre, Jahrzehnte lang ein christliches Leben vorspielen. Das ist eine unbeschreibliche Tragik. Darum betont das Paulus hier so sehr. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, weil es oft auch einen Zusammenhang mit falscher Lehre oder ungenügender Lehre ist, wenn Menschen Jahre oder Jahrzehnte lang in Gemeinden einfach so mitgehen, wie wenn alles okay wäre und sie sind doch bekehrt und es sind doch oft eben Menschen da, die das nicht wirklich durchgemacht haben im Innen. Und zwar, dann beschreibt er, was er meint, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen, also unseren Ego-Menschen, abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Auch das ist meiner Ansicht nach ein Prozess und nicht ein Augenblick, eine Angelegenheit des Augenblickes. Einmal ausgezogen, angezogen, alles okay, jetzt kann ich mich beruhigt hinsetzen und muss mich nicht mehr um all die Ermahnungen kümmern, der Heiligung nachzujagen und so weiter. Ist alles okay. Das entspricht nicht dem Kontext des ganzen Neuen Testamentes. Luther hat übrigens hier in der Gegenwart übersetzt und nicht in der Vergangenheit, dass ihr, was den alten Menschen ablegen sollt da steht abgelegt hat. Das ist etwas umstritten, wie man das wirklich übersetzen soll, wegen der Aoristform, glaube ich, im Griechischen. Aorist bedeutet, ja, der Horizont ist offen, es hat keinen Horizont, es gab einen Punkt und dann ist es offen und nicht ein für alle Mal abgeschlossen. Und dagegen erneuert werdet, das ist ganz klar, zum Glück auch hier im Präsens übersetzt, wir sollen andauernd erneuert werden im Geist unserer Gesinnung, wieder in unserem innersten, tiefsten Denken und den neuen Menschen angezogen habt, oder Luther sagt, und den neuen Menschen anziehen sollt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich bin so froh, dass auch diese Stelle klar und deutlich einen Prozess andeutet, dieses der Heiligung, der Verwandlung, des Umgestaltetwerdens in das Wesen Jesu. Wir könnten noch viele andere solche Stellen, auch Kolosser 3 natürlich, die Parallelstelle zu dieser. Wir denken auch an Galater 5, ab Vers 19 dort, wo die negativen Punkte aufgezählt werden, bis es dann heißt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und so weiter. Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Und die Frucht ist nicht ein Augenblicksmoment, dass die da ist, von null auf. Nein, das ist ein Wachstum, ganz klar und deutlich. Also eine sehr klare Sprache in diesem Punkt der Lehre durch das Neue Testament. Wir haben diesen Prozess, dem wir uns aussetzen dürfen. Ja, ich möchte weiterfahren. Eine wichtige Stelle wäre auch noch 2. Petrus 1, dort diese bekannte Verse 3 bis 7. Aber die dürft ihr sehr gerne zu Hause selber studieren. Auch dort ist dieser Prozess sehr intensiv angedeutet. Wenn das alles so ist, da seine göttliche Kraft uns alles, was zu einem gottesfürchtigen Leben oder Wandel nötig ist, geschenkt hat, in seiner Erkenntnis, und so weiter, wo dann auch steht, dass wir göttliche Natur teilhaftig geworden sind, dann steht, so weist nun nach, oder so beweist nun in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend die Erkenntnisse und so weiter. Auch wieder ganz klar dieser Prozess. Es ist so wichtig, dass wir uns, ja, vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang wieder mehr befassen mit dem geistlichen Wachstum, eben mit der Heiligung, mit diesem Prozess der Verwandlung in das Wesen Jesu. Ich möchte weiterfahren in Epheser 5, Vers 31 und 32 lesen. Nachdem gesagt wurde, wir sind von seinem Fleisch und von seinem Gebein, zitiert jetzt Paulus wieder die Stelle aus 1. Mose 2, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein Mann verlässt also Vater und Mutter und beginnt mit seiner Braut eine ganz neue Familie, eine neue Zelle, eine neue Gemeinschaft. Das ist wirklich eine ganz tiefe, innige, neue Gemeinschaft. Und da kommt uns natürlich sofort in den Sinn die Tatsache eben des Geheimnisses der Gemeinde. Das ist genau diese ganz neue Zelle, diese neue Gemeinschaft. Epheser 3, welcher Art die Gemeinschaft sei, soll offenbart werden. Diese neue Art von Gemeinschaft zwischen Christus und den Menschen, eben innerhalb der Gemeinde, zwischen Gott und den Menschen. Und so ist das so ein starkes Hinweis eben auf die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, was hier bei einem jungen Ehepaar passiert. Eine neue Gemeinschaft. Und das hat große Folgen. Ich denke, das können wir alle bestätigen. Wenn man heiratet und eine neue Gemeinschaft gründet, hat das gewaltige Konsequenzen. Jeder Aspekt unseres Lebens wird betroffen sein. Ganz neue Prioritäten für den Mann und die Frau. Alles, was man auch nur irgendwie denkt oder Unternehmungen, die man unternimmt oder Entscheidungen, die man trifft, betrifft beide plötzlich. Absolut beide. Das ja, gäbe eine Katastrophe, wenn ein Mann, der lange vielleicht alleine war und einfach sein Leben weiterführen möchte und in eine Ehe gegangen ist. Das kommt nicht gut. Es betrifft beide und es wird, und zwar so sehr betrifft es beide, als ob es eine Person wäre. Das ist wirklich, ja, eine völlig neue Gemeinschaft, eine Veränderung. Und das wird noch betont mit dem Ausdruck, er wird seiner Frau anhängen. Und das ist auch so ein intensives, herrliches griechisches Wort, das Proskolao, was so viel heißt wie ankleben oder zusammenkleben. Wir kennen medizinisch das ganze Kollagengewebe, das ist das Gewebe, das überaus wichtig ist, das klebt die Zellen und das ganze Gewebe zusammen. Ein sehr starker Klebstoff ist das, das Kollagen. Und Proskolao bedeutet, der Mann wird sich mit seiner Frau zusammenkleben lassen. Das ist eine enge Gemeinschaft. Und ja, wir wissen auch, in den Augen Gottes ist eine vor ihm geschlossene Ehe nur durch den Tod der Ehepartner aufzulösen. Punkt. Das ist meine feste Überzeugung, dass das nur das sein Wille ist. Natürlich kommen all die Einwände, Sondersituationen, aber ganz grundsätzlich gilt das. In Gottes Augen ist eine Ehe nur durch den Tod der Ehepartner aufzulösen. Dann wieder habe ich diese wichtigen Grundsätze im Kasten noch geschrieben, noch einmal das Geheimnis Gottes, das ist auch das Geheimnis des Christus und das ist praktisch identisch mit dem Geheimnis der Gemeinde. Nach all den Stellen, die wir auch früher schon angeschaut haben, auch in Kolosser, eben in Epheser, ist es das Geheimnis der Ehe, welche das Geheimnis zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegelt. Diese neue Gemeinschaft, eben gemäß Epheser 3,9 oder gemäß Kolosser 2,2, Herzen in Liebe zusammengeschlossen. Das ist diese neue enge Gemeinschaft, sei es zwischen Mann und Frau oder zwischen Christus und der Gemeinde. Aber natürlich ist es so, auch bei einem gläubigen Ehepaar kann leider im Verlauf der Ehe vieles, vieles zwischen ihre Beziehung und Gemeinschaft kommen. Und es kann sein, auch ja, wenn das eine überaus große Tragik ist, es kann so weit gehen, dass dieses Viele, das dazwischen kommt, die beiden auseinanderdrängt, immer mehr auseinanderdrängt. Diese, wo sie doch zusammengeklebt sind, immer mehr auseinanderdrängt, so weit oder bis dahin, dass sie selber ihren Ehebund zerstören. Es gibt kein unbeschadetes Auseinandergehen. Nein, ist unmöglich. Es wird immer Zerstörung bedeuten. ganz logisch, wir kennen alle sehr starke Klebstoffe. Und wenn man die zwei Stücke so zusammenklebt, das wieder, es wird immer mit Zerstörung einhergehen. Es ist gar nicht anders möglich. Es ist ein Wunschdenken, das geht problemlos, auch unter Gläubigen. Das stimmt nicht, das sagt das System dieser Welt. Gott sieht es ganz anders. Und die Realität ist auch eine ganz andere. Es wird immer mit Zerstörung einhergehen. Und auch interessant, sich bewusst zu machen, dass viele Stellen im Neuen Testament vor einer ähnlichen Entwicklung warnen, in der Beziehung des einzelnen Gläubigen zu seinem Herrn. Viele Dinge können sich zwischen Christus und den Gläubigen hineindrängen. Oder sehe das nur ich so? Denkt ihr nicht auch so? Dass es viele Dinge gibt. Spricht nicht das Neue Testament an schier unzähligen Stellen davon? Dass sich viele Dinge zwischen Christus und den Gläubigen hineindrängen können. Ja, die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir wollen noch einige Stellen mehr dann zu dieser Tatsache anschauen. Aber ich möchte nur an die uns sehr bekannte Stelle aus Lukas 21 erinnern. Das ist so eine der klassischen dieser Stellen, die genau davor warnt. Mit sehr deutlicher Sprache, dass wir Acht haben sollen, dass sich nicht Dinge zwischen uns und Christus hineindrängen. Und ich weiß genau, da gibt es Leute, die sagen, ja, das ist noch in den Evangelien geschrieben und das war noch vor dem Tod Christi und so weiter. Und nein, das ist ungültig. Diese Argumentation ist ungültig, auch wenn man sagt, dass Johannes 15 bleibt in mir, das war noch geschrieben, als Christus noch nicht gestorben war. Nachher ist das automatisch, wenn jemand wiedergeboren ist, wirklich, dann muss man ihm das nicht mehr sagen. Das gibt diese Haltungen, diese Ansichten. Denken wir an den ersten Johannesbrief, voll mit bleibt. Bleibt in der Liebe, bleibt in Christus. Wer nicht bleibt, also das ist absolut kein Argument, aber auch da stehen wir ganz klar ja in diesem Fahrwasser von der übermäßigen Einteilung der Bibel. Der sogenannte Hyperdispensationalismus, der dann sagt, ja, dieses Bibelbuch, da muss man die Umstände klären und so weiter, das gilt nur für ihn. Hebräerbrief, das waren alles hebräische Christen, das gilt nicht für uns. Das ist eine schreckliche Strömung. Sie unterwandert das Wort und zerstört das Wort Gottes schlussendlich. Davor möchte ich auch sehr deutlich warnen. Und hier steht Lukas 21, Vers 34. Habt aber Acht auf euch selbst. Übrigens, die genau gleiche Aussage finden wir von Paulus an die Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte 20. Und das war bei der Zeit der Gemeinde. Die Gemeinde war schon da. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Gemeint ist der Gerichtstag. Und der Gerichtstag, der Beginn des Zornes Gottes, wird eingeleitet, das wissen wir, durch die Entrückung. Das ist völlig zusammengehängt. Man kann nicht die Entrückung von dem Tag des Herrn, des Zornes Gottes über diese Welt. Übrigens geht der Tag des Herrn ja noch viel länger, da ist auch das tausendjährige Reich eingeschlossen im Tag des Herrn. Gemäß 2. Petrus muss das so sein. Also, dass nicht jener Tag, das heißt für uns Gläubige auch die Entrückung unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er dieser Tag über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jede Zeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Ja, bitte sehr, was soll denn anders gemeint sein als die Entrückung? Diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Man muss dem Wort Gewalt antun, wenn man das sagt. Das hat nichts mit der Entrückung zu tun. Das geht nicht uns Gläubige an, diese Stelle. Aber es ist so tragisch, dass es solche Auslegungen gibt. Aber das ist eine klassische Stelle, wo das Wort uns zeigt, es gibt vieles, was zwischen Christus und den einzelnen Gläubigen kommen kann. Zum Beispiel, der Rausch dieser Welt ist gemeint. Und die Trunkenheit und die Sorgen dieses Lebens hier in diesem Weltsystem, des Lebens Bios, nicht des ewigen Lebens, aber die Sorgen dieses Lebens. Sind ganz, drei ganz wesentliche Punkte sind schon aufgezählt von dem Vielen, das sich hineindrängen kann in die Beziehung zwischen Christus und dem einzelnen Gläubigen. Ja, wir möchten hier das nächste Mal weiterfahren, noch einige andere wichtige Stellen betrachten, wo das Neue Testament ganz klar und deutlich das aufzeigt und davor warnt. Und wir wollen das ernst nehmen. Wir wollen das nicht einfach irgendwie in ein Schema passen und sagen, das kann uns nicht passieren. Nein, habe Acht auf dich selbst. Oder der du meinst, dass du stehst, sehe zu, dass du nicht fällst. Und so weiter und so fort. Ja, wir werden dann noch ein paar wenige Punkte zum Vers 33 sagen und dann auch noch mit dem letzten Aspekt des Geheimnisses der Gemeinde das noch betrachten. Das wird dann 1. Korinther 15 wieder sein, über das Geheimnis der Verwandlung. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir als einfache, kleine Jünger uns bewusst unter dein Wort stellen dürfen. Das wollen wir tun, Herr. Wir wollen uns hüten davor, uns zu erheben über dein Wort und es nicht einfach kindlich so zu nehmen, wie es da steht. Herr, wir danken dir für all die Ermutigung in deinem Wort, für alle Hilfe, die du zusagst. Ja, schon nur diese Stelle, dass deine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir brauchen zu einem gottesfürchtigen Leben, für die Heiligung in unserem Alltagsleben, auch für den Prozess des Umgestaltetwerden in dein Bild, Herr. Alles hat uns deine göttliche Kraft geschenkt, durch deinen Tod am Kreuz, durch dein Versöhnungswerk, Herr. Wir loben und preisen dich, wir preisen die Gnade des Vaters, dass er uns einfache, kleine Menschen so zu sich gezogen hat. Wir danken dir, himmlischer Vater, für deine Liebe und Treue, dass du uns so geliebt hast, bevor wir dich, noch als wir dir feindgesinnt waren, Herr. Lob und Dank sei dir. Und ich bitte dich, Herr, dass dein Wort an jedem von uns wirkt, wenn wir es lesen, dass du uns erfüllst mit Freude und mit tiefem Dankbarkeit für all deine Zusagen, dass wir sie aufnehmen dürfen, Herr, und verstehen immer besser, nicht intellektuell, aber in unserem Herzen, in unserer Gesinnung, Herr. Wir loben und preisen dich und bitten deine Bewahrung und Führung auch im Rest dieser Woche und Gnade für das Kommende, was es auch immer sein mag. Amen.